Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Wir begrüßen unsere Gäste hier im Studio vom Theater Die Tonne aus Reutlingen. Karin Schulze, David Liske und Chrissy Tousanes. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Guten Morgen.
Das Theater ist noch offen und jeder und jede kann da hingehen und sich die Kultur antun. Die Kultur ist wichtig und die Systemrelevanz, darüber sprechen wir jetzt nicht, aber natürlich ist es für euch essentiell und auch überlebenswichtig zu spielen und offen zu haben, oder?
Genau, das ist total wichtig und man merkt das auch immer an den Feedbacks von den Leuten, dass die ganz, ganz glücklich sind, dass sie einfach mal so was Schönes, also ich glaube, es kriegt sogar nochmal eine andere Wertschätzung dadurch, dass es sich gerade ein bisschen rarer macht oder der Zugang ein bisschen komplexer ist einfach und dadurch ist einem bewusst, wie toll das eigentlich ist, so ein Abend, also wir sind ja oft jetzt gar nicht so lang, aber so anderthalb Stunden oder so einfach mal aus allem, was einen sonst so beschäftigt, raustauchen zu können und in eine ganz andere Welt oder sich auf eine ganz andere Welt einzulassen und damit zu gehen und einfach Theater ist da insofern ja toll, weil es halt so die Fantasie anregt und einen da so mit reinzieht, so da kann man sich ja oft gar nicht von distanzieren, selbst wenn man wollte und das, ja, es ist einfach ein ganz großes Gut irgendwie, es tut gut, sich da mal drauf einzulassen, genau.
Und die Leute lassen sich drauf ein, ihr habt offen und sie kommen auch, ja?
Genau, also wir haben unsere Hygienemaßnahmen da, das ist halt alles ein bisschen umständlicher beim Reingehen und man darf zum Beispiel jetzt, also wir haben die Garderobe nicht geöffnet, weil sich bei uns ja jeder selber seinen Mantel holt oder dann könnte es da zu Klumpenbildungen kommen, das wollen wir natürlich vermeiden und deswegen nimmt man halt seinen Mantel mit in den Saal. Wir haben da eine tolle Lüftung im Saal, der ist ja noch relativ neu, es funktioniert eigentlich ganz prima, da muss man sich gar keine Gedanken machen. Und sonst haben wir im Foyer halt auch so die Wege abgeklebt und wie wer wohin darf. Und man darf sich sogar Getränke mitnehmen, weil wir nämlich deswegen, wegen der Abstände, haben wir gar keine Tribüne im Moment im Saal stehen. Und die Tribüne ist bei uns das Empfindliche, was keine Scherben oder Flüssigkeiten verträgt. Und deswegen ist das sogar diesmal möglich. Also wir haben jetzt aber halt leider keinen Wein oder Sekt, sondern eben nur so Flaschengetränke halt so. Aber man kann trotzdem einen schönen Abend verbringen und die Plätze sind halt so flexibel bestuhlbar bei uns. Das ist der große Vorteil in unseren Räumen, dass wir praktisch in allen Veranstaltungssälen der Tonne kann man die Sitze so aufstellen, wie man das braucht. Also das ist eigentlich eine Idee für Bühnenbildner auch, dass man sagt, Mensch, wir haben jetzt die Idee, wir machen so eine Arena-Bühne oder wie auch immer. Dann kann man das halt flexibel so aufstellen. Und in dem Fall kann man halt auch wirklich die Abstände gut einhalten, weil die Stühle einfach jetzt auf dem Boden aufgestellt sind und man kann dann, weiß nicht, wenn jetzt sich eine Vierergruppe anmeldet, können die dann auch zusammensitzen. Mehr geht ja leider jetzt seit letzter Woche nicht mehr. Oder ein paar oder Einzelplätze. Deswegen können wir im Vorfeld je nach Kartenvorbestellung schon mal so aufstellen, die Stühle. Und dann kriegen wir auch immerhin so 80 rein statt 194. Aber wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir die reinkriegen und dass die auch kommen und dass es eigentlich ziemlich voll ist, so die ganzen Vorstellungen.
Gibt also schlechtere das, was halt Quoten geht. Auch in anderen Veranstaltungsräumen.
Auch in Nicht-Corona-Zeiten.
Ja. Wie, so ist es im Saal, wie ist es auf der Bühne und hinter der Bühne für euch als Schauspielerinnen und Schauspieler?
Das war, glaube ich, anfangs natürlich Umstellung, also auch gedanklich, wenn man, also seit Freitag ist es ja auch so, dass tatsächlich alle durchgehend ihre Masken aufhaben, da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen, weil es war so ungewohnt, also man sieht ja das Publikum nie so direkt, also man hat ja auch nie die Zeit, jetzt wirklich den einzelnen Leuten tief in die Augen zu schauen oder so, aber das war so ein kurzer Irritationsmoment für mich am Freitag tatsächlich, so dass man mal kurz raus und hat plötzlich diese Masken-Phalanx vor sich, irgendwie, wo man so gar nicht mehr die Rückmeldung bekommt, mimisch, ne? wie es jetzt ist. Also es ist jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit danach sucht, wenn man spielt, aber das entsteht automatisch irgendwie. Also man steht an der Rampe, singt irgendwie was und dann kriegt man irgendwie so eine Stimmung mit. Und das fand ich war schon eine Umstellung. Aber insgesamt, was ich das Tolle finde jetzt an den Zeiten, ist, du merkst viel deutlicher, also dass die Leute, die jetzt wirklich ins Theater gehen, die wollen auch ins Theater. Und also vielleicht ist es auch nur mein subjektives Empfinden, aber ich habe das Gefühl, dass so diese grundsätzliche Resonanz und auch diese grundsätzliche Begeisterung für das Theater ist größer als in den Zeiten, wo wo man auch so das Gefühl hatte, da, okay, die ist jetzt mitgeschleift worden und sitzt jetzt da und langweilt sich tierisch oder so. Also, ne? Also es ist, finde ich, dadurch dann wieder ein viel größerer Zusammenhalt zwischen Bühne und Publikum da oder zwischen Bühnenagierenden und den Leuten da draußen, die zugucken. Also da stellt sich dann paradoxerweise wieder eine ganz andere Nähe her. So.
Neue Form von Anerkennung.
Ja.
Und wie ist es im Spielbetrieb und Probenbetrieb?
Sehr unterschiedlich. Also wir proben jetzt gerade die Wanze zum Beispiel. Das sind zwei Personenstücke, wo man erstmal denkt, ah ja, das sollte ja irgendwie zu schaffen sein mit so wenig Leuten auf der Bühne. Es gibt aber tatsächlich jetzt beispielsweise in dem Stück eine Szene, wo wir aneinander gefesselt sein sollen. Und ja, da musste man sich eine Lösung dafür überlegen, dass tatsächlich der Abstand gewahrt bleibt. Und ja, genau, die Karin Eppler, die Regisseurin, ist da sehr kreativ darin, da Lösungen zu finden. Und ich finde auch sehr gelungene Lösungen. Ja, das ist spannend, weil man einfach jedes Mal irgendwie neu gucken muss. Und in Keine Macht für Niemand sind wir einfach auch viele Leute auf der Bühne. Da ist die Bühne natürlich auch entsprechend größer, aber da finde ich es wirklich immer wieder eine Herausforderung. Also genau, aber irgendwann gewöhnt man sich ja tatsächlich, ist mir gestern Abend wieder aufgefallen, an so eine komische Choreografie auf der Bühne, also dass man auch so beim Applaus immer so merkwürdig zögerlich geht, weil man nicht weiß, kommt rechts oder links noch jemand, und irgendwie sieht schon eigenartig aus, glaube ich, ein eigenes Körpergefühl dafür entwickelt.
Ja. Für die Abstandsentfernungen ja. Auch. Ja.
Und das ist, man findet ja für immer für alles Lösungen, es ist dann tatsächlich... Also es gibt so Tage, da probt man 3 Tage lang und merkt es eben gar nicht mehr, weil eh alles irgendwie auf Abstand funktioniert. Und dann kommt der Moment, wo ein Totgeglaubter wiederkommt. Und den ersten Impuls, den man natürlich hat, ist, auf ihn zuzugehen und ihn zu umarmen. Ne? Und dann merkt man aber, nee, das geht jetzt nicht. Und da ist dann echt die Frage, weil man kann jetzt nicht irgendwie einen Stopp machen und sagen, ja, aus Corona-Gründen umarmen wir uns jetzt nicht oder so. Dann fliegt man ja völlig aus dem Stück raus. Und dann ist wirklich die Frage, warum umarmen die sich jetzt nicht? Und also jetzt eben nicht, weil im Stück gibt es kein Corona. Ne? Also das heißt, da muss man irgendeinen anderen Weg finden, eine andere Begründung für die Figur, warum sie das in dem Moment nicht tut. Irgendwie. Und das, ja, ist immer mal wieder herausfordernd.
Neue Form auch von Kreativität, die da dann sich entwickelt, ja. Die aber vielleicht auch nicht ewig halten muss.
Hoffentlich nicht.
Klopf auf Holz, toi toi toi, ja. Die erste Premiere, oder eine, ihr habt ja schon mehrere Premieren, aber eine große Premiere jetzt am Theater Die Tonne war Keine Macht für Niemand. Ein Stück von Ton, Steine, Scherben und eben auch der Titel dieses Stücks von Heiner Kontschak, eine Revue. Oder was ist es? So, ihr singt und spielt Protestlieder, ein Potpourri.
Richtig, genau. Also und zwar aus diversen Jahrhunderten. Also der Heiner hat da einiges zusammengestellt, das von den Bauernaufständen und Badische Revolution, aber dann eben auch IRA und Nelson Mandela, diese ganzen Apartheidsgeschichten und so. Also da ist eine Menge dabei und ich sag mal, je weiter es nach vorne geht, desto mehr bekannte Sachen sind drin. Und auch das merkt man beim Publikum, dass da viel Anknüpfungspunkte dann sind. Ich habe auch gestern mit einem gesprochen, der meinte, er ist in den 50ern geboren und es war wie für ihn wie so eine Reise in die Vergangenheit dann wieder. Ne? Weil er meinte, er hätte auch gegen Vietnamkrieg und so demonstriert und ja, also gerade so Bring Him Home und so, diese ganzen Songs, die sind für ihn dann natürlich auch haben dann natürlich nochmal eine andere Schlagkraft, dann emotional. Ne?
Wenn man die in der eigenen Biografie erlebt hat.
Genau.
Du hast bei den Bauernkriegen, kann das ja niemand.
Na, der Heiner vielleicht noch, aber.
Aber ist es so chronologisch dann?
Ja, tatsächlich, ja. Also mit sehr großen Sprüngen natürlich, aber ja, es ist chronologisch und es ist, ja.
Wobei es
Entschuldigung. Leider Geschichte, die sich wiederholt, einfach in verschiedenen Ausprägungen, genau.
Das Unterdrückung braucht halt Protest.
Genau. Weil es historisch chronologischer ist als musikalisch. Ne? Weil die IRA hat sich Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet und Zombie ist von den 90ern, also trotzdem kommt Zombie vor den ganzen 60er-Schlagern.
Weil manches Lied gut dann später nochmal auch
richtig
rekurriert.
Also das lief ja leider auch noch so lang, also der Konflikt.
Klar.
Ja. Und ist ja jetzt immer noch oder wieder aktuell auch. Ja. Wie wird's? Es ist ja immer auch dann noch Theater dabei. Es ist ja nicht nur eine Aneinanderreihung von Liedern, oder? Wie wird es zusammengehalten, das Ganze?
Also was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass man bei vielen Liedern den Hintergrund gar nicht unbedingt kennt. Also die Lieder kennt man genau, aber dann zu erfahren, in welchem Zusammenhang sie geschrieben wurden. Und der Hintergrund szenisch ist tatsächlich, dass wir Schauspieler Zeitarchivare sind, die zu jeder Zeit aus verschiedenen Medien Informationen zusammentragen. Also vom Laptop zur Lehrertasche mit Zettelwust drin bis zum Karteikasten, aus allen möglichen Medien sammeln wir Informationen. Ja, und ich glaube, inhaltlich sind wir nicht die klügsten Archivare. Also wir spielen so ein bisschen Leute, die selber immer wieder überrascht sind, was es alles gibt. Das ist das, was daran Spaß macht, dass man immer wieder die Dinge neu erfindet. Genau. Und das ist der szenische Hintergrund. Und so suchen wir uns immer Informationen zusammen zu irgendwelchen Schlagwörtern und spielen aber auch kleine Szenen. Also genau, Georg Elser tritt auf, Martin Luther tritt auf und man erlebt kurze Einblicke in diese Zeit.
Figuren der Zeitgeschichte dann treten auch noch mit auf. Plus die namenlosen Archivare, oder?
Die sind namenlos, ja, genau. Die sind relativ privat unterwegs.
Also wenn wir uns ansprechen, dann tatsächlich eher mit privaten Namen dann. Aber gerade zu den historischen Figuren muss man sagen, wir hatten eine tolle Ausstatterin, die Iskra, die hat wirklich darauf geschaut. Also das habe ich tatsächlich im Theater eher selten erlebt, dass jemand so genau auch darauf schaut. Georg Elser, was hat er für Hosen an? Oder Luther, wie genau muss man die Mütze dann noch knicken? Also das war dann schon wieder total spannend. Also da wirklich dann einzudringen und dann so das Gefühl zu haben, oh, ich sehe wirklich aus wie das historische Bild irgendwie.
Das ist tatsächlich auch ein toller Effekt, ist mir gestern Abend wieder aufgefallen. Jedes Mal, wenn David als Martin Luther auftritt, es geht jedes Mal, obwohl er wirklich nur bis zur Schulter zu sehen ist, die Leute lachen jedes Mal. Und ich frage mich jedes Mal, was ist dieser? Also man sieht Martin Luther im Original erst auf einem Bild und dann taucht Davids Kopf darüber auf. Jedes Mal gibt es ein totales Gelächter, weil das wirklich irgendwie, also diese Mütze macht.
Ich habe mir dabei auch so einen Fahrstuhl-Gag eingebaut, insofern vielleicht ist es das.
Fahrstuhl-Gag?
Naja, ist das? Naja, es ist weniger Fahrstuhl, als ich komme halt unheildreuend über allem tauche ich plötzlich auf und das halt recht geschmeidig, hoffe ich.
Und der Kopf legt sich dann auch über das Bild.
Ja, genau. So. Also sozusagen, ich bin dann quasi über diesem großen Bild. Und man könnte ja einfach auftreten oder so, aber ich dachte mir irgendwie, wenn er wirklich aus der Versenkung mehr oder weniger auftaucht, dann hat das eine Bildsprache, die irgendwie viele Interpretationen zulässt. Und,
Das heißt, du hast selber den Luther oder auch die Rollen mit Leben füllen können?
Na, wir ja alle, ne? Also jeder spielt verschiedenste Figuren aus der Historie. So, ne? Insofern, ja, also ich sag kein Wort, was nicht original Luther ist. Und ich glaube, diejenigen, die nur aus der Schule den tollen Reformator kennen, die werden da vielleicht ein bisschen überrascht werden. Alle, die sich ein bisschen eingehender mit ihm beschäftigen, wissen, glaube ich, schon, dass das ein auch extrem problematischer Typ ist. Ne? Also bei allem Guten, was man ihm zu Recht zugutehalten kann, hat er auch ganz, ganz fürchterliche Ansichten gehabt und Dinge gesagt, also auch Dinge, die wir gar nicht thematisieren, ne, was eben das Judentum angeht und so, weil bei uns geht es ja erstmal in dem Fall um die Bauernaufstände, und aber auch da hat er sich alles andere als mit Ruhm bekleckert und insofern versuche ich das natürlich ernst zu nehmen, auch ernsthaft seine Gedanken so zu veräußern, aber ich muss ihn da nicht netter machen, als er ist.
Also düstere auch eben Aussagen, die von Martin Luther.
Ja, was total.
Ist das, was sagt er denn zu den Bauernkriegen? Ist er dann eher herrschaftsgläubig?
Ja, total. Also er sagt, es kann nichts Giftigeres geben, nichts Schändlicheres als einen aufrührerischen Menschen, den man wie einen tollen Hund totschlagen sollte. Also ganz klar, wer irgendwie für sich das Recht auf Freiheit einfordert, der soll einfach niedergeklüppelt werden. Ne? Also das, das ist schon sehr, sehr martialisch auch seine Sprache. Ne? Also, und eindeutig, also da ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, naja, er war halt ein Kind seiner Zeit oder so. Nö, das ist einfach ganz klar Weil es gab auch Kinder seiner Zeit, ne, wie
genau,
den Thomas Münzer. Der halt sich auf die Seite der Bauern geschlagen hat. Auch das war ein Christ, auch das war ein Prediger. Aber von dem hört man heute deutlich weniger als über den tollen, tollen Luther. Ne?
Wie passt es zusammen mit seiner Forderung nach der Freiheit des Glaubens dann auch? Weil da hat er sich ja im Prinzip auch aufgelehnt.
Natürlich, ganz klar. Also, ich glaube, dieser systemische Umsturz, vor dem hat er einfach auch Schiss gehabt. Ne? Also ich glaube, einerseits natürlich Freiheit des Glaubens, andererseits, wenn du die komplette Kontrolle verlierst, kannst du halt dann doch nicht mehr deine persönliche Freiheit des Glaubens anderen auf indoktrinieren oder so. Also, schwieriger Charakter. Ne?
Und die Originalzitate habt ihr alle gemeinsam in einem Prozess dann ausgewählt und zusammen kollagiert?
Also das Grundkonstrukt ist von Heiner Konczak tatsächlich. Das Stück, so, das lag ja vor und wir haben tatsächlich Dinge ergänzt und Vorschläge gemacht und viele Gegenspieler sind tatsächlich auch jetzt dazugekommen. Also ich glaube, im Original gab es beispielsweise Malcolm X nicht als Gegenspieler oder als Ergänzung zu Martin Luther King. So, das fand ich tatsächlich im Prozess ganz schön, dass noch Sachen dazugekommen sind oder auch Sachen nicht reingekommen sind, über die wir geredet haben oder so. Aber genau, und so hat sich das Stück, glaube ich, immer wieder neu erfunden. So, immer.
Und ganz zum Schluss tritt auch eine sehr, sehr aktuelle Figur des Zeitgeschehens auf.
Aha.
Die verraten wir jetzt nicht, oder?
Hier teasern und dann lehren lassen. Ja, welche Figuren haben wir noch? Was ist bei dir vielleicht noch? Welche spielst du?
Ja, ich bin gar nicht so personalisiert. Ich singe als Hippie ein Lied. Ich bin eine Bäuerin, die ein Kind verliert. Genau, wir haben jeder, das ist das Grundkonzept der Ausstattung, dass wir jeder ein Grundkostüm aus einer bestimmten Zeit haben. Tracy Chapman tritt auf, Rosa Parks tritt auf, die, ich weiß nicht, ob die Rosa Parks eigentlich so bekannt ist als historische Figur. Eine Schwarze, die sich zu Zeiten der Apartheid rausgenommen hat, im Bus nicht aufzustehen, als ein Weißer den Platz verlangt hat. Und damit fing die schwarze Freiheitsbewegung in den USA an. Und sie ist natürlich inhaftiert worden. Und dann wurden die Schwarzen, haben die Schwarzen die Busbetriebe der Stadt Montgomery boykottiert. Weswegen, also das ist wieder Rosa Parks angelastet worden. So, dadurch ist sie bekannt geworden. Also das ist auch eine Figur, die auftritt. Genau, Georg Elser hatte ich schon erwähnt.
Ich glaube, Elser ist hier unbekannter als Rosa Parks, oder?
Also gut,
persönlich, hier in Ländle vielleicht weniger, aber.
Ja, dann können wir dem doch auch noch mal ein bisschen Raum widmen hier. Hitler-Attentäter, fast eine Viertelstunde oder so hat er ihn verpasst, glaube ich, ne? Weil Hitler wegen Nebels.
14 Minuten, ja. Naja, das ist eben so spannend, weil es gibt ja so, ne, so die ganz großen Namen, so Stauffenberg und so, wo man sagen kann, die waren voll drin im Zirkel und haben dann eben von dort heraus irgendwann gemerkt und so. Und das war ein ganz einfacher Typ, der Georg Elser, der war Schreiner und hat halt einfach gesagt, nee, so kann es nicht weitergehen. Und hat sich dann einfach eine Bombe gebastelt, ist nach München und ist da ins Bürgerbrauhaus, hat die Bombe da reingesetzt und hat alles auf die Minute genau getimt, aber weil Hitler ist mit dem Flugzeug hin und dann gab es ein Unwetter und deswegen hat Hitler beschlossen, mit dem Zug zurückzufahren und deswegen musste er seine Rede kürzen. Und deswegen hat sie nicht erwischt. Also das sind so Geschichten.
Und das war schon 1940?
39.
39 schon, ja. Also
genau.
Hätte man viel verhindern können.
Ja, natürlich.
Was hätte da alles anders laufen können, ja?
Ja.
Dann Georg L. Und der ist hier aus Heidenheim, ne? Aus Giengen an der Brenz, glaube ich.
Also, so. Genau, also in Königsbronn hat er gearbeitet. Hier Maringen ist er geboren.
Georg Elser, und welches Lied kann man mit dem dann in Verbindung bringen?
Wir singen Konstantin Weckers Sag Nein. So.
Ein antifaschistischer Song.
Richtig.
Genau. Auch da wieder in der Chronologie dann später entstanden. Weil gab es in der Hitlerzeit dann auch während unter dem Nationalsozialismus da dann auch wirklich Lieder?
Das ist eine sehr gute Frage. Also
also Widerstand gab es ja, aber genau, war das auch musikalisch damals schon?
Also innerhalb Deutschlands ist das ja saugefährlich gewesen. Ne? Das ist eine sehr gute Frage. Also es gab ja immer wieder Kabarettisten, die zu Beginn noch Songs über ihn gemacht haben und dann alle dann verschwunden sind, ne? Und ansonsten, also so viel ich weiß, ist dann vor allem aus dem Ausland, ne? So kamen Sachen. Also so die Anti-Propaganda-Propaganda. So,
ja. Beim Bauernkriegen, wie war es da? Das ist dann schon zeitgenössisch gewesen, oder? Die sind in der Zeit entstanden auch.
Also die Texte sind in der Zeit entstanden, die Melodien, aber ich habe den Namen leider vergessen, die Bauernoper.
Ja, Kasunke.
Genau. Das heißt, die Melodien sind natürlich wesentlich später entstanden, aber die Texte gab es teilweise damals schon, genau. Also es werden unter anderem die 12 Forderungen der Bauern verlesen, die sie an die Adeligen stellen. Genau, und das alles in Liedform. Ja.
Wenn wir da nochmal chronologisch weitermachen, was kommt nach dem Bauernkrieg? Da fängt es an, oder? So in
genau,
dieser,
da fängt es an, unser Bauernkrieg, genau.
Dann kommt die 48er Revolution.
Genau.
Die auch in Baden begann. Da haben wir tatsächlich ein, ich glaube, das Hackerlied ist auch.
Das ist wahrscheinlich original.
Historisch, ja.
Genau. Auch eher nicht so bekannt wahrscheinlich.
Nee, überhaupt nicht. Also ja. Zumindest nicht.
Da geht es dann um die quasi auch so ein bisschen nationalistisch war das dann schon auch, oder? Diese Einheit von Nation, ging es darum schon?
Ja, aber ja nicht so, wie wir es heute verstehen, ja, ne? Sondern einfach nur um die, um die Einheit, also wenn man die Worte ganz einfach nimmt, ja genau das, ja. Genau.
Bundesstaat und Staatenbund genau. Und so, ja. Mhm.
Aber ja, um nichts Völkisches.
Gegen, so. Gegen die Willkürherrschaft genau. Herrscher eben von den genau. Einzelnen Regionen sozusagen und um das aufzuheben.
Und da waren, wir erwähnen immer die Arbeiter und die fahrenden Gesellen, so die treibenden Kräfte. Es gibt eben auch das Handwerkerlied aus der Zeit, das wir singen, genau.
Also nicht nur von oben herab dann oder von elitären Bunden,
nicht, die... Genau, auch nicht nur die Bauern, sondern genau, es betrifft dann noch andere Schichten. So. Und dann gibt es eigentlich schon den großen Sprung auf den Ersten Weltkrieg, wenn ich mich nicht täusche. Dazwischen ist, erwähnen wir, glaube ich, nichts mehr. Da gibt es den Ersten Weltkrieg.
Also die ERA halt die, noch.
Die ERA, genau.
Vor,
die wirklich auch um die Jahrhundertwende.
Ja.
Ich glaube 1916.
Sowas, ja.
Also rund auch während des Ersten Weltkriegs.
Ja, genau.
Richtig, genau.
Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg.
Genau. Eben,
Und dann kommen wir schon in die 50er eigentlich, ne?
Ja, also dann kommen eben diese ganzen Jim Crow-Geschichten und so, also Rassenunruhen und so, die sogenannten Malcolm X, Martin Luther King, eben Rosa Parks, dann eben auch Vietnamkrieg. Dann sind wir...
Dann sind wir schon in den 80ern.
Richtig.
Kalter Krieg.
Es kommt Chile eben, Pinochet und so weiter, wie die CIA da eben aufgeräumt hat und da quasi den Sturz.
Also ein bisschen Lateinamerika dann auch weltumspannend. Mhm.
Ja, und Südafrika natürlich auch. Mhm. Also du kommst an dieser ganzen Apartheid-Kacke natürlich nicht vorbei. Dann, ne? Und
genau, zum Kalten Krieg gibt es von Sting noch Russians. Das ist, glaube ich, auch relativ bekannt.
Mhm. Und dann Ende der Sowjetunion, Fall der Mauer, eben haben wir Rio Reiser mal wieder dann eben. Der Traum ist aus, was er eigentlich nicht spielen durfte in der DDR und trotzdem gespielt hat. Und kurz darauf ist die Mauer gefallen.
Aber da hat er sich nochmal darüber hinweggesetzt.
Mhm. Ja.
Kanntet ihr die Lieder alle, die quasi zu den Zeiten dann jeweils.
Also die neueren, vorkommen? Klar, aber jetzt gerade diese ganzen Bauernaufstandsdinger und so waren mir völlig unbekannt.
Und wie habt ihr euch die, war dann klar, hey, du hast das Lied, und dann wird?
Also am Anfang singt man ja meistens, oder die Tischproben sind tatsächlich meistens musikalisch und man singt dann erstmal, also jeder singt alles und dann kristallisiert sich echt ziemlich schnell raus, wer was besonders gerne singt oder so. Also ich hatte von Anfang an tatsächlich einen Favoriten, weil ich den in einem anderen Zusammenhang schon mal gesungen habe, ein Lied über Victor Jara. Einen chilenischen Theatermacher, der im Estadio Chile ja brutal hingerichtet wurde. So. Genau, und über den gibt es ein total schönes Lied, das habe ich mir ausgesucht. Und die, bei den Bauernkriegen ist es sowieso klar, das ist alles chorisch, das singt man zusammen. Es gibt tatsächlich außer uns auch noch 3 Chorsänger, das ist der klägliche Rest von dem etwas größer gedachten Chor. Genau, da war eh klar, dass man es zusammen singt. Und jeder hat sich dann noch ein Lied ausgesucht. David hat am Schluss, es war irgendwie ja, nicht kam ganz klar.
Einer zu mir und hat gesagt, ihm ist aufgefallen, dass ich eigentlich gar nicht wirklich solistisch singen, und hat gesagt, sing noch eins von meinen noch. Und dann habe ich gedacht, oh ja, komm, dann sing ich Bring 'em Home. Mhm.
Hat er dir eins abgegeben?
Genau, aber also tatsächlich nicht von mir forciert. Ich war auch zufrieden, so wie es war. Mir wäre das gar nicht so aufgefallen, aber sing's trotzdem jetzt sehr, sehr gerne.
Da hat er darauf geachtet, dass es gleichmäßig verteilt
ja,
ist.
Ja, ja.
Wie viel seid ihr auf der Bühne? Das ist ja schon relativ groß, gell?
Ja, also wir sind 4 Schauspieler, es gibt 3 Chorsänger und 3 Musiker, wenn ich mich nicht täusche. Ja.
Also es ist alles 10. live dann gespielt auch und eigene Arrangements von Heiner dann auch für alle Lieder. Wisst ihr, wie schwer das war mit den Rechten?
Das muss die Karin sagen.
Das ist alles geklärt, weil also ich bin da jetzt auch nicht so involviert gewesen. Genau.
Auf jeden Fall. Ne? Ihr dürft singen und zahlt dann wahrscheinlich halt euren Obolus.
Genau.
Hier was ansingen, was ansummen, ist das möglich, bevor wir jetzt hier gleich mal Nummer 1.
Das ist deswegen ein bisschen schwierig, weil ja normalerweise tatsächlich eine Riesenband immer hinter einem ist.
Okay, ja. Dann wünscht euch einen Song, den wir dann vielleicht im Original hier hören können. Von den Victor Jara-Song gibt's
ja, sehr gerne.
Wie heißt der?
Der heißt Victor Jara, glaube ich.
Und wird von ihm selber dann auch?
Nee, also nee. Schmetterlinge sind heißt die Band.
Schmetterlinge, mal schauen, ob wir das hier so kriegen. Ich würde sagen, wir hören erstmal den Titelsong und dann suchen wir Schmetterlinge und Victor Jara. Hier ist Keine Macht von Niemand von Tonsteine Scherben. Kommt der überhaupt vor dann?
Ja, genau.
Beginn. Ganz zu Beginn. Hier gibt's ihn auch nochmal.
Ich bin nicht frei und ich kann nur wählen, welche Liebe mich bestehlen, welche Mörder mir befehlen. Ich bin tausendmal verblutet und sie haben mich vergessen. Ich bin tausendmal verhungert und sie waren voll gefressen.
Protest in Liedform, wie wichtig ist es für euch, insgesamt auch für euch persönlich, ne, wenn man sich damit auseinandersetzt, Unterdrückung und Protest und das Ganze hier szenisch und liedtechnisch verbunden, was hat sich da für euch für eine Perspektive vielleicht auch neu ergeben oder was hattet ihr dazu schon?
Also ich finde es immer wieder interessant, wie Lieder, die schon so ein bisschen angestaubt sind oder die so einen Radiostaub haben, wenn man sie so sind, immer so nebenbei hört irgendwie, wenn man sie singt und eine Geschichte dazu hört oder den Hintergrund sich nochmal vor Augen führt, ja, also wie das unter die Haut geht tatsächlich. Und das andere ist, dass ich wirklich immer wieder, wenn ich das spiele, so erstaunt bin, wie Dinge sich wiederholen. Also ich find's immer wieder an der Schwelle vom Nationalsozialismus zur DDR, also wie Dinge immer ins Gegenteil kippen und wie schnell das gehen kann. Also ja, so ich habe an mich erinnert das immer so an diesen Aha-Moment im Geschichtsunterricht bei der Französischen Revolution und der Gewaltherrschaft. Also wie sich das immer und immer und immer wieder wiederholt, nur mit anderen Vorzeichen. Also wir haben eine Szene drin, da gibt es den Georg Elser, der vorgeführt wird und ein Geständnis ablegen soll. Und direkt danach gibt es quasi genau dieselbe Szene, die in Amerika spielt. Und Rosa Parks wird vorgeführt und soll sich verteidigen, weil sie eben ihren Platz nicht freigemacht hat. Also es ist genau dasselbe, nur mit anderen Vorzeichen. Aber es ist dieselbe Form der Unterdrückung. Das finde ich jedes Mal irgendwie seltsam, tatsächlich zu spielen. Es ist anders, wenn man einen Vorgang spielt, tatsächlich, als wenn man einfach darum weiß, so. Immer wieder eigenartig, tatsächlich.
Und ich glaube, durch die Lieder ist das Ganze auch noch besonders emotional, einfach weil die Musik ja auch nochmal andere Seiten anspricht und da geht es noch viel tiefer gleich. Und ich finde es auch toll, wenn man so merkt, wie die Lieder zum Teil wurden die ja auch benutzt, als um sich Mut zu machen, um sich zusammenzufinden, um gemeinsam stark zu sein, weil das halt einfach so eine Verbindung herstellt, gemeinsames Singen auch. Und das finde ich auch eine tolle Aussage in dem Ganzen, dass das praktisch auf so einer Ebene auch was stattfindet und nicht nur jetzt so intellektuell oder so distanziert oder so, sondern man wird richtig reingezogen und das macht was mit einem, diese Lieder, und das hat eine ganz große Stärke, eine ganz große Kraft halt.
Ja, und viele Lieder bleiben ja auch, ne? Also das, oder kommen wieder, ne? Also ich finde, das jüngste Beispiel ist ja die Ärzte Schrei nach Liebe, das war so das allererste, sag ich mal, das allererste zeitgenössische damals noch Protestlied, was ich je gehört hatte irgendwie. Und jetzt vor, weiß nicht, 2 Jahren war es doch wieder so, als die AfD so richtig loslegte, da gab es die sogenannte Aktion Arschloch, wo dieser Song wieder auf Platz 1 der deutschen Charts gehievt wurde. Ne? Und ja, also das zeigt irgendwie dann auch wieder so, ja, die Kraft, aber auch die Machtlosigkeit solcher Lieder. Ne? Also das einerseits, die Lieder bleiben, aber auch die Gründe, warum sie gesungen werden. Bleiben.
So. Du wolltest ja auch noch was?
Nee, mir ist eben noch eingefallen, dass es gibt tatsächlich ins Bühnenbild integriert, ist eben eine Leinwand, auf der Bilder gezeigt werden, eigentlich zu jeder Epoche. Und ja, die Bilder vom Vietnamkrieg, also ja, es ist wirklich so, dass man sich manche Sachen ganz schwer angucken kann, finde ich, und sich immer wieder wegdreht. Also ja. Und so, also in dem Zusammenhang eben Bring 'Em Home ist so ein Lied, ja, was man irgendwie so, was man schon ewig kennt, aber in dem Zusammenhang ist es tatsächlich fürchterlich, das zu singen. So.
Ja, also singen auch als Zombie rauskam. Ich glaube, hierzulande hat niemand irgendwie in irgendeiner Form an die RA gedacht damals. Und dabei, ja, wenn man heute auf den Text schaut und also auch auf das Musikvideo, ist es eigentlich eindeutig, ne? Das ist, ja. Aber es lief halt im Radio so rauf und runter, aber das ist ja so. Oft auch radioimmanent hier, ne? Irgendwie das so aus dem Kontext gerissen. Auch Gimme Hope, Joanna, so ein schöner Sommerhit, ne? Irgendwie. Und dabei geht es eben um die Apartheid. Und also eigentlich furchtbares Thema, ne?
Das andere ist dann auch, was ich so gemerkt habe bei manchen Liedern, dass man sich so ergießen kann in so einem kollektiven Wir gegen alle Gefühl und immer wieder dieser Schritt, wo man hinterfragt, ja, für was denn jetzt eigentlich? Also was genau wollen wir denn jetzt? Und das finde ich immer wieder bei solchen Liedern aus dem Widerstand, die so eine Energie haben. Also ich persönlich falle ganz schnell drauf rein, so ohne zu hinterfragen, aber für was jetzt eigentlich nochmal genau? Und es gab ein Lied, was ich so gerne mit reingebracht hätte, das auch tatsächlich in Irland entstanden ist, zur Zeit der Gründung der IRA und dann bis nach Griechenland gewandert ist, wo Mikis Theodorakis es vertont hat. Es war eigentlich ein Gedicht aus Irland. Und das ist so ein Lied, wo ich mir jedes Mal stellen sich mir die Nacken auf, weil es so schön ist und so ein Kollektiv aufruft. Und der Text ist aber, wenn ich es mir genau überlege, relativ leer. Also man fragt sich wirklich, okay, aber gegen ja, aber für was? So. Und das finde ich bei solchen Liedern auch immer interessant, dass meistens das Gefühl schneller ist als der Kopf und man sich da ganz schnell so, ja, eben rein ergießt.
Wie krass muss was auch formuliert sein, vielleicht?
Ja.
Oder wie poetisch darf es noch sein?
Aber eben wie floskelhaft ist auch vieles. Und das ist was, was mich tatsächlich ganz schnell auch nervt, weil ich dann denke, ja, das kann man ja immer so leicht sagen.
Und das ist aber auch das Schwierige, ne? Also, dass ja vieles auch umgedreht wird. Jetzt auch das ist ja, also vielleicht kein neuer Trend, aber der kommt jetzt gerade ja sehr, sehr stark wieder. Also, dass auch die Rechten gerade vieles vereinnahmen, ne? Also. Von Anne Frank über Erich Kästner, also jetzt auf der literarischen Seite, aber auch viel Musik und so, ne? Das ist ja auch ein gefährliches Spiel, weil dann ist auch natürlich auch die Frage, wie eindeutig muss so ein Protestsong sein? Und auf der anderen Seite aber, ohne dass er dann eben so didaktisch ist und so, ja, hier, wir meinen wirklich auch das und das. Und so, also, das kannst du ganzes Begleitbuch zu schreiben, ne? um nicht missverstanden zu werden. Das ist natürlich, also das ist schwierig. Ne?
Und erreicht man dann eh nur die eh schon Konvertierten?
Das ist die Frage, ja.
Genau. Also ich habe jetzt auch nie das Gefühl, dass also die Leute, die bei uns jetzt im Publikum sitzen, dass man da denkt, die sind so reingekommen und gehen ganz anders wieder raus. So. Also es ist eher so, dass es also viele Leute eben, die auch die Rio-Songs und so kennen und total drin aufgehen und so. Was wunderschön ist, also es ist eine schöne Stimmung und alles dann auch immer da, aber natürlich ist man sich dann auch dieser Begrenztheit dessen, was man erreichen kann irgendwie. Ne? Also auch gerade mit solchen Songs bewusst.
Mit dem nostalgischen Charakter.
Genau, richtig. Ja.
Aber es stößt auch wieder Diskussionen an und eine Auseinandersetzung mit ja, den Chancen, Möglichkeiten, aber auch ja, der Limitiertheit.
Na, vielleicht lädt es auch einfach dazu ein, sich auch wieder ein bisschen mehr mit diesem Thema zu beschäftigen. Ne? Also ganz gleich, ob man eh schon immer dafür war oder so. Also man neigt ja dann doch, also ich zumindest, immer mal wieder zur Denkfaulheit und lässt so gewisse Themen auch links liegen. Und ja, es ist, wie Chrissy auch gesagt hat, schon spannend, wie sich so gewisse Dinge wie so ein roter Faden durch die gesamte Menschheitsgeschichte ziehen. Und ja, sich einfach zu fragen, muss das so sein? Also, und das meine ich tatsächlich gar nicht rhetorisch. Also, weil ich frage mich das wirklich manchmal, ist es. Also das soll jetzt nicht irgendwie resigniert sein. Ich finde immer, es ist immer wichtig, Widerstand zu leisten gegen Unrecht und so. Und darüber stelle ich mir dann wirklich ganz, ganz wie so eine außenstehende Frage, ist die Menschheit vielleicht auch einfach so? Ne?
Ja. Ich fand es auch noch ganz interessant, wir haben gar nicht so lange drüber geredet, aber das war für mich so ein Denkanstoß, welche Leute verdienen es, in Anführungszeichen, in dieses Programm zu kommen. Und ist eben klar, jemand wie Martin Luther, der einfach eine streitbare Person ist, da haben wir schon drüber geredet, aber auch Leute wie, ja, also genau, nimmt man nur Leute, die Helden sind im Sinne von, die haben ihr Leben gegeben, also wie ein Märtyrer, oder muss man für etwas gekämpft haben, also jemand wie George Floyd, der einfach ein großes Unglück erlebt hat, so, also ja, welche Leute kommen in dieses Programm und welche waren halt einfach zur falschen Zeit am falschen Ort? So, das finde ich ganz schwierig, diese Diskussion darum. Eben, Rosa Parks ist auch eine aus der Reihe. Klar, die hat Widerstand geleistet in diesem Moment für sich, weil sie gesagt hat, ich bin einfach total müde. Und sie hat wohl explizit gesagt, ich wollte keine Revolution anzetteln, ich war einfach müde. So, das fand ich auch nochmal interessant. Also, welche Leute erwähnt man und so, welche halt nicht. Das finde ich ganz spannend irgendwie.
Ja, also gerade darauf eingehend, auch welche Leute sieht man kritischer irgendwie.
Ja, genau.
Ne? Also weil, also klar, so Personen wie Martin Luther King, ich glaube, da können sich alle irgendwie drauf einigen. Jetzt auch gerade hier unser Einstiegssong Keine Macht für niemand, ist ja angeblich eine Auftragarbeit der RAF gewesen. Ne? Also auch da ist dann wieder, also ja, es ist ein Thema, was nie so eindeutig ist. Ne? Und, ja, ich glaube, man kann sich nur ein Bewusstsein darüber schaffen, dass diese Eindeutigkeit nie so einfach ist. Und trotzdem ist wichtig ist zu sagen, ja, das war richtig, was eben Nelson Mandela gemacht haben und so weiter. Mhm. Ne?
Ja. Kein Held ohne auch eine Macke.
Oder ja, so. Ohne eine Menschlichkeit. So. Ja, ja.
Na klar. Dann auch. Wir könnten noch lange drüber reden. Wir hören jetzt noch kurz den Companiero Victor Jara von Schmetterlingen und dann gibt es noch die Wanze hier, eine Premiere, die ansteht, um mal noch ein anderes Thema abzudecken.
Für alle, ihre Lektion verschlafen haben, sowie auf vielfachen Wunsch der Reaktion, wird der Tod des Orpheus wiederholt.
Jetzt am Freitag gibt's eine Premiere, die Wanze, ein Insektenkrimi für alle nach 8. Da spielt nur ihr beide
genau
mit. Worum richtig geht's? Ein Krimi? Insekten? Die Wanze ist ja nicht gerade auch so das Helden Tier aus dem Garten.
Es ist eigentlich keine Wanze, das ist das Interessante. Es ist eigentlich ein Käfer, den man nur die Wanze nennt. Warum das so ist, ist es ist Stoff vieler Interpretationen. Nein, es ist, also im Grunde genommen hast du das Wesentliche schon gesagt. Es ist ein wirklich astrein straighter Krimi tatsächlich, wie man ihn mit ein paar Änderungen wahrscheinlich auch irgendwie in Menschenform schreiben könnte, aber es spielt komplett in der Insektenwelt. Also das Militär sind eben zum Beispiel die Ameisen, der Ameisenstaat und so. Also es ist so, verschiedenste Insekten erfüllen je nach ihrer, nach ihrem biologischen Charakter, sage ich jetzt mal, eine bestimmte Funktion dann eben. Und und der Erzähler ist eben Vance Maldoon, ein astreiner Humphrey Bogart, also Film Noir, abgefuckter Detektiv irgendwie, der mehr oder weniger widerwillig eben einen Auftrag des Ameisenstaates annimmt, um individualistisch gewordene Ameisen auszukundschaften und auszuspionieren und so. Und ein Stück spielt sehr mit so eben Versatzstücken aus diesen ganzen klassischen Krimis so. Übersetzt das natürlich dann eben immer in die Insektenwelt, was eine gewisse Komik hat. Und hat natürlich dann eben auch diese ganzen, ich sag mal, einerseits Klischeebilder, die man eben aus diesen ganzen Filmen und so kennt, also aus diesen ganzen Detective Stories und so. Aber also allein das Buch, finde ich schon, ist so lebendig geschrieben, dass es irgendwie dann nicht, doch nicht schwer ist, das mit Leben zu füllen. Und ja.
Ein Kinderbuch, das etwas Theater adaptiert wurde, oder?
Ja, also an sich Kinderbuch, wobei ich das tatsächlich auch mit großem Gewinn gelesen habe. Also es ist jetzt, also in Sachen anspruchsvoll würde ich es eher so mit Michael Ende vergleichen, als mit, also so die Fee im Spielzeugland oder so. Weil die Geschichten an sich, die da drin vorkommen, ich sag mal so, wenn das in der Menschenwelt spielen würde, wäre es schon ganz schön krass. Also und das wird dadurch so ein bisschen eben abgemildert, dass das eben in der Insektenwelt ist und es dadurch so eine Ebene gibt, die immer bleibt und die immer so eine gewisse ironische Distanz erlaubt auch dann. Ne? Aber die Geschichte geht schon ans Eingemachte.
Was ist so krass? Ist es so totalitär dann eben, oder?
Es gibt letzten Endes diese politische Dimension dahinter, die man am Anfang vielleicht noch nicht vermutet. So. Und da geht es um verschiedene Staatsformen. Und ja.
Genau, da wären wir wieder bei Keine Macht für niemand, um Diktatur auch und die Insekten, die sich halt zusammenrotten, um da was ganz Schlimmeres zu verhindern. Also insofern, die machen das ohne Singen, aber mit viel Körpereinsatz.
Na, eine Ameise singt auch sehr
die eine,
schön.
Stimmt, die eine singt sogar.
Ja. Also, diese Krimi-Versatzstücke für Kinder und Jugendliche, da ist dann, wird dann ja, schon gleich an die Begleitperson gedacht, oder?
Richtig, also ich glaube, das es ist unterschiedlich, ne? Also ich glaube gerade Kinder werden wahrscheinlich mit dieser ganzen Ironie und so und auch natürlich mit diesen ganzen Klischees, die da irgendwie auch bedient werden und so ein bisschen parodiert werden, weniger was anfangen können, aber die haben dann eben tatsächlich diese sehr, sehr spannende Geschichte mit den wirklich faszinierenden Figuren. Und auf der anderen Seite ist eben für die Erwachsenen viel dabei. Also wer einmal einen klassischen Krimi oder so gesehen hat oder auch nur irgendwie so diese Bilder so im Kopf hat mit den Trenchcoat-Detektiven und so weiter, ich glaube, für die ja ist viel dabei irgendwie an doch sehr erheiternden Momenten, glaube ich.
Wie teilt ihr euch das auf? Zu zweit? Bei so vielen Viechern?
Also das liegt so ein bisschen an der Fassung, wie der Paul Shipton das geschrieben hat. Das ist ja eine Ich-Erzählung, also der, und darin liegt auch sehr viel Witz, dass der Detektiv praktisch über sich erzählt und das ist natürlich auch insofern lustig, weil man dann merkt, dass er manche Dinge halt so schildert, dass er natürlich besser wegkommt und so. Das ist eine ganz schöne Erzählform eigentlich, die dann, die man natürlich auch, also die Karin Eppler hatte das schon mal als Monolog für unser Monospektakel gemacht, eine Fassung und eben das jetzt auf zwei Personen umgeschrieben und da ist es halt jetzt so, dass der David eben den Ich-Erzähler spielt, das ist seine Geschichte, die findet, also von dem Vance Maldoon, findet in dessen Kopf sozusagen statt oder er erinnert sich und dann ist die Chrissy spielt quasi alle Figuren, die ihm so begegnen dann.
Also du, aus der Erinnerung heraus trittst du dann ihm nochmal
genau.
Genau.
Gegenüber.
Also ich gehe dann eben in meine Stammkneipe Dixies unter den Rhabarberblättern, bestelle meinen Lieblingsdrink und dann klopfe ich einmal, dann geht die Lounge-Musik an und die Kellnerin Dixie kommt hoch und also so. Ne?
Unter den Rhabarberblättern, ja.
Mhm. Die haben wir sogar auf der Bühne.
Ja. Jetzt? Echte?
Ja.
Nein. Wo wächst das?
Die müssen ja auch eine gewisse Dimension haben, ne?
Genau.
Können ja.
Und was ist der Lieblingsdrink?
Rosentau mit einem kleinen Stück Ligusterblatt.
Schmeckt?
Ja, das Ligusterblatt mache ich immer raus. Am ganzen,
Berauschend?
Ja, doch. Durchaus.
Also eine Rolle, da fühlst du dich sehr wohl, ja?
Es macht total Spaß, sich da ein bisschen einzuwühlen. Also einerseits natürlich... Eines ist natürlich eben, sich so wirklich aus diesen ganzen Versatzstücken bei Bogart und so weiter zu bedienen. Also wirklich so ein bisschen den Einzelgänger vom Leben enttäuschten Typen da irgendwie. Und auf der anderen Seite aber, weil wir das Ding jetzt auch 2020 spielen und gewisse Sachen so auch in der Form nicht mehr unbedingt zeitgemäß sind und womit ich persönlich noch nicht so das Problem habe, aber wenn man die Referenzen gar nicht mehr kennt, dann ist es auch irgendwie witzlos, ne? Dann irgendwie noch also es gibt so gewisse Machismen, die wir irgendwie so ein bisschen entschärft oder ganz rausgenommen haben. Jetzt gar nicht so sehr, weil ich irgendwie finde, dass meine Figur durchgehend irgendwie der super tolle Held sein muss, aber weil man, weiß glaube ich, heute viele, also auch gerade jüngere Leute eher irritieren würde, so wie gesagt, warum redet der so? Und warum, ne? Insofern, ich glaube, es gibt jetzt sehr, sehr wenige Momente, wo es wirklich nochmal so, ja, und auf der anderen Seite finde ich aber eben gerade so dieses Lonesome Wolf und so, der mir, also dieser widerwillige Held, der eigentlich die ganze Zeit in der Kneipe rumhocken will eigentlich und in Ruhe gelassen werden will und der dann eben mehr oder weniger, das ist immer wieder bei Keine Macht für Niemand, eher widerwillig, ne, und zögernd, dann auch diesen Widerstand anstößt gegen ja auch totalitäre Systeme. Das ist schon eine Mischung, die ich die macht mir großen Spaß zu spielen, sagen wir es so. Also man kann einerseits immer wieder voll das Klischee bedienen, muss dabei natürlich immer aufpassen, dass man trotzdem lebendig bleibt und die Figur nicht verrät. Und auf der anderen Seite gibt es aber eben Themen, die nochmal deutlich größer sind als einfach nur, also es gibt bestimmt Leute, die gehen da rein und leben eine heitere Krimi-Parodie und vielleicht gibt es den einen oder die andere, die da reingehen und noch ein bisschen mehr da drin entdecken. So.
Welche Insekten sind dir dann besonders ans Herz gewachsen?
Also ich habe 7 durchgehende Figuren und 2 Regenwürmer. Ach, ich mag die Dixie sehr gerne, die Wirtin, die im Original auch ein Mann ist. Tatsächlich ist mir bei der Figur, fällt es mir selber schwer, die frauenverachtenden Dinge wegzulassen. Das ist mir so aufgefallen.
Warum das?
In Dixies Bar arbeitet eine Motte als Tänzerin. Ich weiß auch nicht, also es gibt so eine Szene, wo Dixie der Motte zuruft, dass sie jetzt anfangen kann und... ja, mir fallen immer wieder so Sätze ein, die man so raushauen würde und erst im zweiten nachdenken, ach so, nee, das sollte man auch nicht sagen. Aber ich bin da jetzt einfach lustig gefunden. Aber schon klar, geht in die falsche Richtung. So, also, genau. Zumal sie selber eine Frau ist, was sich aber auch nicht ausschließt, finde ich. Egal. Genau, ich mag die Dixie sehr gerne. Ich mag den Jake auch sehr gerne. Das ist so eine Figur, die dem Muldoon sehr nahe steht.
So der Sidekick.
Genau. Ja,
eine Stubenfliege.
Eine Stubenfliege, genau, mhm. Die ein Sprachproblem, eine Sprachstörung hat. Ich mag eigentlich alle sehr gerne. So, die sind alle sehr, sehr verschieden und sehr unterschiedliche Ticks. Und ja, das gibt es ja auch nicht oft, dass man mal so Ticks und Manierismen ausspielen darf. Also, ganz zu schweigen von Sprachstörungen. Das macht sehr viel Spaß.
Ziehst du dich ständig um dann?
Ja, tatsächlich, in sehr kurzer Zeit. Und das ist für mich, ehrlich gesagt, gerade auch die größte Herausforderung. Also so ganz pragmatisch. Ich habe gerade mit Karin im Auto witzigerweise drüber geredet, dass mir als Schauspieler, also ich bin ein Schauspieler, ich habe oft nicht so den großen Bogen im Kopf, sondern denke immer nur im Moment und immer nur in dem, was ich jetzt gerade tue. Und das heißt, in einem Krimi ist ja eigentlich auch gut, die eine Figur weiß nie, was die anderen machen, aber das heißt für mich auch wirklich, ich gehe ab als Jake, sitze hinter der Bühne und denke, 21, 22, was kommt denn jetzt eigentlich? Und das ist einfach die 2 Sekunden zu viel im Moment. Also ich muss mich sehr schnell umziehen und eben auch, wir haben hinter der Bühne wenig Platz, Corona-gerecht muss man halt so logistisch denken, dass man guckt, dass man dem anderen nicht begegnet und schnell genug mit seinem Bauhelm am anderen Ende der Bühne ist und so Sachen. Damit bin ich gerade beschäftigt, weil es halt einfach sehr schnell gehen muss und ich glaube, wenn ich das mal richtig im Gefühl habe, was hoffentlich Freitag der Fall ist, dann macht dieses Tempo, glaube ich, auch sehr viel Spaß. Genau, aber ich liebe es total. Ich mag eigentlich alle Figuren und mir macht das einen wahnsinnigen Spaß zu spielen. Mhm. Und ich finde, es gewinnt auch mit jedem Durchlauf immer noch mehr an Facetten. Das mag ich gern.
Die Wanze-Premiere ist am Freitag im Theater Die Tonne in Reutlingen und dann weitere Aufführungen im November, am 1. November. Am 7. November, 8. November und so weiter und so fort. Gibt es auch noch im Dezember? Nee.
Doch, das wird immer weiter gespielt. Ja.
Vielen Dank, dass ihr da wart. David, Chrissy, Karin.
Ja, wir danke
auch.
Toi, toi, toi für die Premiere und alle weiteren Projekte am Theater Die Tonne.